Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Abend. In den vergangenen Wochen wurde sehr viel über Panzer und andere militärische Hilfen für die Ukraine gesprochen. Auch mit Blick darauf, dass Russland womöglich am Jahrestag des Überfalls eine Invasion von Belarus aus plant. Auch die Kulturzerstörungen, die die russische Armee als Kriegsstrategie einsetzt, gehen weiter. Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem, in Hessen wird um den Auftritt von Sopranistin Anna Netrebko und Pink Floyd mit Begründer Roger Waters gestritten. Und wir berichten von der Transmediale, einem Festival für Medienkunst und digitale Kultur. Zuerst aber zu einem der wichtigsten Musikpreise, der von der Ernst von Siemens Musikstiftung vergeben wird, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Dementsprechend lang ist die Liste des gleichnamigen Musikpreises, der dieses Jahr mit insgesamt 3,7 Millionen Euro ausgestattet ist. Benjamin Britten, Karl-Heinz Stockhausen, George Ligeti oder Daniel Barenboim wurden in der Vergangenheit mit dem sogenannten Nobelpreis der Musik geehrt. Sehr wenige Frauen wie die Geigerin Anne-Sophie Mutter oder die Komponistin Olga Neuwirth haben ihn ebenfalls bekommen. Neben dem Hauptpreis, der mit 250.000 Euro dotiert ist, werden auch Förderpreise vergeben. Dieses Jahr geht der Ernst von Siemens Musikpreis an den britischen Komponisten George Benjamin, der heute seinen 63. Geburtstag feiert. Was seine Musik so besonders macht, das weiß Uwe Friedrich.
Written on Skin ist wohl das bekannteste Werk des britischen Komponisten George Benjamin. Uraufgeführt im Sommer 2012 beim Festival in Aix-en-Provence wurde die Oper mit Preisen ausgezeichnet und schnell an anderen Häusern nachgespielt. Mit dem Librettisten Martin Crimp hatte George Benjamin bereits die Oper Into the Little Hill geschrieben. Auch der Text zu seiner jüngsten Oper Lessons in Love and Violence stammt von Hill. Benjamin arbeitet gerne mit befreundeten Künstlern zusammen, komponiert für Sängerinnen und Sänger, die er kennt und denen er vertraut, auf deren stimmliche Möglichkeiten er seine Erfindungen abstimmt. Über seine Kompositionsweise sagt Benjamin:
Meine Existenz war in den 2,5 Jahren, die ich dieses Werk komponierte, sehr einfach. Ich habe ausschließlich komponiert. Ich habe aufgehört zu dirigieren, zu unterrichten, zu reisen. Ich habe fast nicht mehr als Mensch existiert. Ich hatte ein sehr verschlossenes und sehr einfaches Leben, in dem ich alle Tage den ganzen Tag gearbeitet habe.
George Benjamin studierte Komposition in Paris bei Olivier Messiaen und wird immer wieder als einer seiner Lieblingsschüler genannt. Benjamin schrieb und schreibt immer für sein Publikum, betont regelmäßig, dass er nur Musik komponiert, die er auch selbst gerne hört. Bei ihm ist das aber gerade nicht die musikalische Einfalt der harmonisch anspruchslosen sogenannten Neoklassik, sondern das führt zu hochkomplexen, sehr traditionsbewussten Werken für den großen Apparat der Opernhäuser und Symphonieorchester. George Benjamin ist auch ein versierter Dirigent, der das Orchesterrepertoire in- und auswendig kennt. Er kann es auch virtuos mit einem Orchester umsetzen, beispielsweise mit dem Deutschen Symphonieorchester Berlin, bei dem er Composer in Residence war und mit dem er auch immer wieder auftritt. Zuletzt dirigierte er in Berlin ein eigenes Werk und Musik von Paul Dukas, George Ligeti, Leos Janáček und von seinem Lehrer Olivier Messiaen. Daran lässt sich gut ablesen, in welchem ästhetischen Umfeld er sich selber sieht. Sinnliche Musik, oft mit einem programmatischen Bezug, vor allem aber emotional überwältigend und mit einer unmittelbar nachvollziehbaren musikalischen Form, die auch dem Gelegenheitspublikum das Hören erleichtert.
There's an overriding obsession for me, which is harmony.
Mein großes Thema sind Harmonien. Das wurde eine immer stärkere Besessenheit. Denn als ich in den 70er Jahren in Paris studierte, hat das viele andere Komponisten überhaupt nicht interessiert. Harmonie wurde entweder negativ bewertet oder hatte allenfalls eine dienende und strukturierende Aufgabe. Harmonie wurde nicht als Grundlage von Musik betrachtet.
George Benjamins Partituren können Musikwissenschaftler mit Vergnügen lesen, Aber jeder kann auch mit großer Lust einfach zuhören, sich überwältigen lassen von dieser Freude am Können, am Klang, am Einfallsreichtum dieses undogmatischen Komponisten, Dirigenten und Pianisten der Generation zwischen seinen englischen Kollegen Harrison Birtwistle und Thomas Adès. Nach zahlreichen anderen Auszeichnungen erhält Sir Benjamin nun den Ernst von Siemens Musikpreis für ein Gesamtwerk, das noch längst nicht abgeschlossen sein dürfte, denn er komponiert, dirigiert und unterrichtet weiter, um uns alle zu verblüffen und emotional mit seiner Musik zu packen.
Der Komponist George Benjamin bekommt den diesjährigen Ernst von Siemens Musikpreis. Uwe Friedrich stellte ihn und seine Musik vor. In den letzten Tagen gab es zwei wichtige Nachrichten für die Kultur in der Ukraine. Die UNESCO hat die Altstadt von Odessa auf die Welterbeliste gesetzt. Das hilft, weil deutlich mehr Mittel zum Schutz in Anspruch genommen werden können. Und im jahrelangen Streit um das Gütengold, das auch Russland für sich beansprucht, wird das höchste Gericht in Den Haag wohl zugunsten der Ukraine entscheiden. Das sind wichtige internationale Signale für den Kulturgutschutz in der Ukraine, denn die Zerstörungen gehen jeden Tag weiter. Wie es im Osten und Südosten der Ukraine aussieht, darüber konnte ich mit Kilian Heck sprechen, Kunsthistoriker an der Universität Greifswald und rund 10 Jahre lang Vorsitzender des Deutschen Verbandes für Kunstgeschichte. Ich habe ihn gefragt, was er über die Zerstörungen in den Kampfgebieten weiß.
Ich weiß das natürlich immer auch nur partiell und aus einigen Gebieten, aber aktuell haben wir zum Beispiel Informationen gehabt aus der Region Luhansk, die ja auch russisch besetzt ist. Und dort wissen wir insbesondere etwa von den archäologischen Fundstätten, den Ausgrabungsstätten, dass die zu einem ganz, ganz großen Teil, also zu 80% ungefähr zerstört sind. Und zwar einfach aufgrund der Kampfhandlungen. Dort werden etwa durch beide Armeen, aber insbesondere auch durch die russische Armee, Schützengräben gezogen. Die werden mit Maschinen in die Erde gerammt, die dann 1,50 Meter sozusagen in den Boden reinrammen und dort auch wirklich quer durch die Fundstätten gezogen, dann neue Schützengräben errichten. Und dann können Sie sich vorstellen, ist die Fundstätte eigentlich verloren. Und
das sind ausgewiesene Fundstätten. Also das ist nicht so, dass da ahnungslos einfach...
Das sind auch welche, die schon teilweise seit vielen, vielen Jahren beforscht worden sind und die jetzt einfach zerstört werden, weil die mitten in der Frontlinie liegen und die Kampfhandlungen dann diese Aushebungen dann notwendig machen.
Wir haben ja immer wieder auch gehört, dass Museen geplündert wurden, dass Museen auch ausgeraubt wurden und Kulturgut auch nach Russland geschafft wurde, dass Theater zerstört worden sind. Wie ist Ihr Wissensstand da? Das ist ja jetzt einfach nochmal die Zahl nach oben gegangen.
Klar, das wird ja nicht weniger, sondern es summiert sich sozusagen auf. Das ist jetzt in den besetzten Gebieten in der Regel dann so, dass da die ukrainisch nationalgesinnten Mitarbeiterinnen geflohen sind, meistens in Richtung Kiew oder auch ins Ausland. Und die dort Verbliebenen kollaborieren mit den Russen. Und das ist natürlich eine dramatische Situation und in der Regel werden dann auch die Sammlungen beraubt und die Exponate nach Russland verbracht.
Wir haben auch davon gehört, dass Museumsmitarbeiter verschwunden sind. Gibt es auch da Berichte, dass das wiederholt passiert ist?
Ja, also ich höre das auch immer wieder, dass Mitarbeiterinnen auch teilweise umgebracht worden sind und auch verschleppt werden. Und das ist auch aufgrund der Häufigkeit der zugetragenen Informationen sicherlich richtig.
Es ist so, dass auch in Kiew, wo es natürlich auch Luftalarm gibt, das aber von der Frontlinie noch ein ganzes Stück weit entfernt liegt, auch Museen vorsichtshalber schon leer geräumt worden sind und die Exponate in Sicherheit gebracht worden sind. Wie gut funktioniert das und wie sicher sind diese Kulturgüter? Können Sie dazu was sagen?
Das sind auch unsere Informationen gerade aus Kiew, dass eigentlich die wesentlichen Exponate in den wichtigen Städten, Höhlenkloster, Sophienkathedrale oder Bogdan-Kanienko-Museum und auch in den Naturkundemuseen inzwischen alle an sichere Orte verbracht worden sind.
Letzte Woche hat der Generalstaatsanwalt der Niederlande empfohlen, den Kulturschatz der Skythen, Teile davon sind seit 2014 in den Niederlanden, die wurden dahin gegeben für eine Ausstellung und seitdem gibt es zwischen Russland und der Ukraine Streit, wem dieses Skythengold denn gehört. Und besagter Generalstaatsanwalt hat empfohlen, diesen Teil des Skythengoldes der Ukraine zuzusprechen. Ist das mehr als ein Signal?
Das ist ein ganz wichtiges Signal, denn gerade das ist ein ganz veritabler Zankapfel bezüglich des Kulturerbes der Ukraine, das Skythengold. Da wissen wir ja eben auch, dass bereits Teile, große Teile skythischer Goldobjekte nach Kriegsbeginn durch Russland beraubt worden sind und aus den ukrainischen Museen entführt worden sind. Deswegen ist gerade diese Empfehlung des niederländischen Generalstaatsanwaltes für das kulturelle Bewusstsein der Ukraine ganz, ganz wichtig, dass das eben ihr Kulturgut ist und nicht das russische Kulturgut ist.
Wenn wir jetzt schon mal, und ich gehe davon aus, dass auch in der Ukraine darüber schon gesprochen wird, an den Wiederaufbau der Ukraine sprechen. Wie könnte der aussehen, wenn so viele Kulturgüter, denn hier geht es ja auch um das Selbstverständnis und um die Identität eines Landes, wenn so viele Kulturgüter zerstört worden sind?
Also es ist ja tatsächlich nicht so, dass etwa was die Architekturhülle etwa der Museen und der Kirchen gleichermaßen viel zerstört wurde. Es gibt eben in der Westukraine nach wie vor ganze Städte wie Lviv etwa oder natürlich auch größere Teile von Kiew oder Tschernowitz, die eigentlich weitestgehend verschont worden sind. Deswegen kann man nicht sagen, dass etwa das bauliche, das architektonische Erbe der Ukraine vernichtet worden wäre. Also nicht überall liegen die kulturellen Orte brach, sondern sie werden bespielt. Etwa die Lemberger Oper, die Lviver Oper, die spielt. Die Theater sind geöffnet und die Leute gehen in die Kulturstätten oder in die Theater- und Opernhäuser und wenn dann Luftalarm ist, gehen sie mal in den Keller und dann anschließend gehen sie wieder hoch. Das zeigt also, dass Kultur im Moment als absolut überlebenswichtig und identitätsbildend in der Ukraine empfunden wird.
Der Kunsthistoriker Kilian Heck von der Universität Greifswald über den Stand der Kulturgüterzerstörungen in der Ukraine. Auch auf die Kultur bei uns hat der Krieg Auswirkungen, vor allem in personeller Hinsicht. Die Karriere der russischen Sopranistin Anna Netrebko geriet durch ihre Nähe zu Putin jedenfalls ziemlich ins Wanken. Der Noch-Intendant des Opernhauses in Wiesbaden, Uwe Erik Laufenberg, allerdings lud Netrebko zu den dortigen Maifestspielen ein, 2023, die explizit politischen Gefangenen gewidmet sind. Auch denen, die in Russland im Gefängnis sitzen. Das alleine ist schon eine beachtlich unbekümmerte Programmplanung. Aber das Festival hat außerdem auch ukrainische Ensembles im Programm, was laut Festspielleitung zunächst für die ukrainische Seite kein Problem war. Dann sagten die Ukrainer allerdings ab, wegen Netrebko. Der Streit geht mittlerweile bis in die Politik. Die Mai-Festspiele werfen in einer Presseerklärung heute der hessischen Politik sogar vor, die Kultur massiv unter Druck zu setzen. Und als ob das noch nicht genug wäre, kommt nun noch ein zweiter Fall hinzu. Unser Hessen-Landeskorrespondent Ludger Fittgau berichtet.
Ich finde das vollkommen richtig. Ich finde, auch in einer Zeit wie dieser brauchen wir Persönlichkeiten, Institutionen, die eine klare Äußerung haben und auch ein klares Verhalten an den Tag legen.
Sagt Hildegard Förster-Heldmann. Sie ist Abgeordnete der Grünen im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst des Hessischen Landtags. Förster-Heldmann verteidigt bei einer Ukraine-Solidaritätskundgebung am Wochenende die Position der schwarz-grünen Landesregierung in Wiesbaden. Demnach sollen sich nämlich die staatlich geförderten Mai-Festspiele in Wiesbaden für den Auftritt ukrainischer Künstlerinnen und Künstler entscheiden und gegen Anna Netrebko.
Weil wir gerade in den Zeiten, wo wir um Solidarität und Zusammenhalt ringen für die Ukraine, weil es uns auch selbst betrifft, müssen wir klare Worte finden und nicht halbherzig reagieren.
Für ihren SPD-Landtagskollegen Bijan Kaffenberger ist der Fall Netrebko nicht ganz so eindeutig wie der Fall des Pink Floyd-Mitbegründers Roger Waters. Auch Waters soll wie Netrebko im Mai in Südhessen auftreten, nicht in Wiesbaden, sondern in Frankfurt am Main. In einer Halle, die der Stadt gehört. Die Frankfurter Stadtpolitik will das verhindern, weil Waters als überzeugter Anhänger der Boykottbewegung BDS gegen Israel gilt und überdies auch fragwürdige Positionen zum Krieg in der Ukraine einnimmt. Bijan Kaffenberger.
Grundsätzlich ist es natürlich kunstfrei und das ist, glaube ich, wichtig. Darauf können wir uns auch alle einigen. Aktuell haben wir natürlich in Hessen, glaube ich, gerade zwei große Diskussionen. Neben Ananya Trepko geht es ja auch um die Frage, ob Herr Waters in der Messe auftreten darf. Ich glaube, dass man da für sich immer sehr persönlich auch abwiegen muss, wo man die Kunst an der Stelle beschränkt. Bei Herrn Waters ist es für mich ein ganz klarer Fall, weil die antisemitischen Vorfälle von ihm natürlich nachweisbar intendiert sind und er die Bühne dafür nutzt. Bei Frau Netrebko bin ich mir wiederum nicht ganz so sicher.
Wolfram von Rothberg ist ehrenamtlicher Stadtrat in Darmstadt für die Partei Volt. Darmstadt fördert über den Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main die Alte Oper in der Nachbarstadt, in der Ananya Trepko am Wochenende auftreten konnte, ohne großen Protest. Wolfram von Rothberg erinnert daran, dass Netrebko bereits 2014 die pro-russischen Separatisten im Donbass unterstützt hat.
Ganz ehrlich gesagt, ich finde es ganz schwierig, weil als Künstlerin sozusagen solltest du unabhängig von Politik auftreten können. Aber sich als Künstlerin eben auch bewusst in den Donbass zu stellen, das ist etwas, wo Ananya Trepko meiner Meinung nach eine Grenze überschreitet. Sie hat sich politisch engagiert und muss jetzt auch mit den politischen Konsequenzen rechnen.
Das geschah am Wochenende nicht. Am Netrebko-Auftritt im Mai in Wiesbaden will Festspielintendant Uwe-Erik Laufenberg stand heute festhalten. Eingeladen ist aber auch das Taras-Tschwetschenko-Theater aus Kharkiv in der Ukraine. Dieses Theater hat nun in einem Brief die Intendanz der Wiesbadener Festspiele aufgefordert, Ananya Trepko auszuladen und sich für das Gastspiel aus Kharkiv zu entscheiden. Die Ukrainerin Irina organisierte eine Solidaritätskundgebung in Südhessen für ihr Land vor dem Netrebko-Konzert am Wochenende. Sie unterstrich, warum eine klare Haltung des deutschen Kulturbetriebs in dieser Frage für ihre Landsleute wichtig ist.
Wenn man sich klar distanziert, dann besucht man Donbass in 2014 unter der Flagge von Donbass Republik, sogenannte Republik, nicht. Weil für mich persönlich und für mehrere Ukrainerinnen und Ukrainer sind das auch keine Separatisten, das sind russische Okkupanten, die schon damals in die Ukraine angegriffen haben. Und jeder, der die Menschen oder die sogenannte Regierung damals unterstützte, darf jetzt auch, nur wenn die gemeinsam mit uns allen hier gekämpft hätten, dann würden wir die verzeihen. Aber wenn die nichts machen und weiterhin schweigen, so wie die meisten Russen in Russland, dann ja, die Sanktionen sind die richtige Entscheidung.
Auch die Sanktionen gegen Ananya Trepko findet Irina nicht nur in der Ukraine, wo die Künstlerin seit Anfang Januar auf einer Sanktionsliste steht, sondern auch in Deutschland.
Ludger Fittgau, Deutschlandfunk, Landeskorrespondent in Hessen, über den Streit um Ananya Trepko und Roger Waters. Die Transmediale ist eines der wichtigsten Festivals für Medien, Kunst und digitale Kultur weltweit. Traditionell wird sie Ende Januar in Berlin eröffnet. Dieses Jahr auch wieder ohne pandemiebedingte Einschränkungen. Denn auch für ein Digitalfestival gilt offenbar, dass ein Treffen vor Ort eine andere und bessere Erfahrung ist. Carsten Probst mit ersten Eindrücken zur Transmediale, die morgen beginnt.
Seit 2020 ist Nora O'Mercu künstlerische Leiterin der Transmediale und musste das Medienfestival gleich zu Beginn ihrer Amtszeit durch die Ausnahmesituation der Corona-Lockdowns manövrieren. Und das ist ihr nach Überzeugung vieler Beobachterinnen sehr gut gelungen. Die auf anderthalb Jahre gedehnte Corona-Transmediale 2020-21 glänzte mit einem Wechsel aus originellen analogen und Online-Formaten und sehr stimmungsvollen Produktionen. Aber jetzt, so sagt Nora O'Mercu, sei es auch an der Zeit, sich wieder in Persona zu treffen. Dieses Jahr geht es uns darum, die Menschen wieder zusammenzubringen, ihnen das Gefühl von Gemeinschaft zurückzugeben. Und wie Sie sehen, erstreckt sich das Konzept dieser Transmediale über alle Räumlichkeiten der Akademie. In der Tat hat sich die Akademie der Künste in einen Hybrid-Space verwandelt, der ein wenig an die gute alte Zeit des digitalen Optimismus der späten 90er erinnert, mit vielen kleinen Sitzecken, Vorführräumen für neue Videoarbeiten und künstlerischen Interventionen zwischendrin. Im riesigen Auditorium wird man jetzt wieder uneingeschränkt zusammensitzen und debattieren können, und auch das Motto der diesjährigen Ausgabe, »A Model, a Map, a Fiction«, erinnert an einige der Buzzwords aus den Zeiten der frühen posthumanistischen Diskurse. Die gebürtige Irin Nora O'Mercu kam aber durch ein ziemlich aktuelles Ereignis auf diese Idee. Letzten Sommer fanden ja die Paraden zum 70. Thronjubiläum der Queen statt und weil sie schon sehr krank war und nicht mehr teilnehmen konnte, wurde ein Hologramm von ihr in der goldenen Kutsche durch die Stadt gefahren. Die politische Implikation dieser Aktion finde ich sehr interessant, wie dieses Bild der Queen in dieser Post-Brexit-Phase populistisch verwendet wurde, sodass sich alle der Britishness versicherten und alle einverstanden waren mit der Queen quer durch alle politischen Lager, die sich in dieser Zeit gebildet haben. So dreht sich das Programm dieser Transmediale um die Frage, was geschieht, wenn die Bilder und Inhalte der Medien künftig mehr und mehr von künstlicher Intelligenz erzeugt und auch manipuliert werden. Der Autor Alan Butler und die Medienforscherin Simone C. Nickwell haben ein gemeinsames Ausstellungsprojekt konzipiert. Auf einem riesigen 10 Meter breiten Bildschirm erscheinen dabei zwei verschiedene computergenerierte Welten. Zum einen die Echtzeitsimulation eines Wetterberichtes aus extremer Wetterlage, bei der die Reporterin von einem Sturm fast weggeweht wird. Zum anderen Videoclips einer animierten TV-Serie namens DuckRabbit.tv. Durch Windmaschinen und Stroboskopblitze wird der Sturm in den Zuschauerraum übertragen und Ballons mit dem DuckRabbit-Motiv werden dabei herumgewirbelt. Beide Welten sind erkennbar künstlich, soll doch niemand glauben, dass sie real sind, und doch soll das Publikum das Gefühl haben, mittendrin zu sein in diesen Welten. Um diese Grenze von Glauben und Unglauben gegenüber den Software-generierten Bildern geht es auch in einem anderen Ausstellungsformat, das sowohl im Berliner Stadtraum als auch im Internet stattfindet. Die Arbeiten von 20 KünstlerInnen finden sich entweder als Interventionen versteckt zwischen eBay-Kleinanzeigen, als USB-Sticks in sogenannten Wundertüten, die man in den typischen Berliner Spätis erhält, oder auch als örtliche Markierungen, die sich mit der digitalen Vermessung des urbanen Raumes beschäftigen, auf dem Tempelhofer Feld, in U-Bahn-Stationen und anderen Orten. Meine nächstliegende Aufgabe ist es, den Leuten zu erklären, dass die Transmediale niemals dieselbe ist. Jedes Jahr erfinden wir die Struktur neu, die Architektur. Jedes Jahr gibt es ein neues Thema. Nach den Jahren des Pessimismus und der Sinnkrise, die vor allem nach dem NSA-Abhörskandal 2013 die Transmediale erfasst zu haben schien, hat mit Nora Amirkyu spürbar wieder ein spielerischer Geist Einzug gehalten. Und der macht durchaus neugierig auf die Zukunft dieses Festivals.
Carsten Probst mit einem Ausblick auf die Transmediale in Berlin, die morgen beginnt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will demnächst bei der Berlinale ihre Ideen zur Neugestaltung der Filmförderung in Deutschland vorstellen. Jetzt ist ihr die Initiative Zukunft Kino und Film mit eigenen Vorstellungen zuvorgekommen. Mehr dazu von Hanna Rau in den Kulturmeldungen.
Die Initiative Zukunft Kino und Film hat ein Konzeptpapier vorgelegt, das sich als Reaktion auf die, Zitat, offenkundige ökonomische und künstlerische Existenzkrise des deutschen Films versteht. Die Formulierung lässt es erahnen, der Verbund aus 9 verschiedenen Filminstitutionen und Verbänden will die Filmförderung von Grund auf reformieren, und zwar sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Konkret schlagen sie eine klare Trennung von künstlerischen und wirtschaftlichen Kriterien vor, vor allem auch was den Etat angeht. Die Hälfte des Geldes soll demnach in künstlerisch wertvolle Produktionen fließen. Laut einem Medienbericht der englischsprachigen Online-Zeitung Moscow Times ist die staatliche Tretjakow-Galerie ins Visier des russischen Kulturministeriums geraten. Ein Besucher soll sich über mehrere Werke beschwert haben, die seine religiösen Gefühle verletzt haben sollen oder, seiner Auffassung nach, einheimische Staatsführer beleidigen. Jetzt soll das Kulturministerium die Moskauer Galerie aufgefordert haben, ihre Ausstellung in Übereinstimmung mit den geistlich-moralischen Werten des Landes zu bringen. Die Pressekonferenz, bei der der neue Chefdirigent der Münchner Philharmoniker offiziell bekannt gegeben werden soll, ist erst morgen. Doch die Anzeichen verdichten sich, dass es sich bei dem neuen Mann an der Spitze um Lahav Shani handeln könnte. Der junge israelische Dirigent soll nach Informationen der Süddeutschen Zeitung seine bevorstehende Berufung in einem Brief an die Mitglieder des Israel Philharmonic Orchestras bekannt gegeben haben, das er derzeit leitet. Über den Nachfolger des umstrittenen Valeri Gergiev und die Zukunft der Münchner Philharmoniker berichten wir morgen in unserer Sendung ausführlich. Als jüngstes Mitglied der Addams Family spielte sie mit geköpften Puppen und hielt sich eine Spinne als Haustier. Die Schauspielerin Lisa Loring war gerade einmal 6 Jahre, als sie die Rolle der notorisch schlecht gelaunten Wednesday in der US-amerikanischen Horrorkomödie übernahm. Jetzt ist Lisa Loring, der Kinderstar der 60er Jahre, im Alter von 64 Jahren gestorben. Zuletzt aber soll die neue Wednesday-Darstellerin Jenna Ortega in der gleichnamigen Netflix-Serie inspiriert haben. Und zwar genau mit jener Tanzszene, mit der Ortega auf der Videoplattform TikTok einen regelrechten Hype ausgelöst hat.
Hanna Rau mit den Kulturmeldungen. In Frankreich wird weiter gegen die Rentenreform protestiert. Ein Thema in den Informationen am Abend mit Maria Grunwald. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.